Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Europäische Zentralbank hat in einer mit Spannung erwarteten Sitzung ihr weiteres Vorgehen in der Schuldenkrise abgestimmt. Laut EZB-Chef Draghi gibt es grundsätzlich die Bereitschaft, wieder Staatsanleihen von Krisenländern zu kaufen, um diese von den hohen Risikozinsen zu entlasten. Bedingung sei aber, dass diese Staaten Hilfen aus den Euro-Rettungsschirmen beantragt hätten und damit auch deren Sparauflagen akzeptierten. Ein detaillierter Plan werde noch erarbeitet.
Selten gab es so viel öffentliches Interesse vor einer Zentralbankpressekonferenz wie dieses Mal. Nachdem EZB-Präsident Mario Draghi vergangene Woche die Erwartungen hochgesteckt hatte, schien er heute zunächst einen Rückzieher zu machen. Einen unbegrenzten Aufkauf von Staatsanleihen, Eurostaaten, solle es vorerst nicht geben. Aber Draghi schloss weitere Schritte in den nächsten Monaten nicht aus.
Der EZB-Rat kann im Rahmen seines Mandates und unter Beachtung seiner Unabhängigkeit in Zukunft weitere Maßnahmen an den Finanzmärkten durchführen. Dies wird in einem Volumen geschehen, das den Zielen gerecht wird.
Allerdings, so Draghi, sollten diese Maßnahmen nur für Staaten gelten, die bereit seien, unter den Rettungsschirm ESM zu schlüpfen. Nur in diesem Fall will die EZB auch einspringen. Die Haltung des EZB-Präsidenten wird in Deutschland zunehmend kritisch gesehen. Bemängelt wird, dass Draghi die EZB dort einsetzen will, wo eigentlich europäische Rettungsschirme zum Zuge kommen sollten.
Das, denke ich, ist nicht Aufgabe der EZB. Man kann darüber reden, ob in dem Bereich der EFSF oder der ESM in Zukunft interveniert, mit den Geldern, die eben diese Institutionen haben. Aber ist eigentlich meines Erachtens nicht Aufgabe der Geldpolitik und sollte und stellt auch eine Gefahr für die Unabhängigkeit der Zentralbank dar.
Aus Kreisen der Bundesbank ist zu hören, dass weitere Maßnahmen durch die EZB nur aufgeschoben wurden. Mittelfristig laufe doch alles auf eine Staatsfinanzierung durch die Notenpresse hin. An den Finanzmärkten reagierten die Anleger enttäuscht. Am Frankfurter Aktienmarkt und an der Börse in Madrid gingen die Kurse zunächst auf Talfahrt. Die Renditen für spanische Anleihen zogen wieder deutlich an. Ein Ende der Krise ist nicht in Sicht.
Die großen US-Rating-Agenturen sind sich nicht einig in der Einschätzung der Krisenfolgen für Deutschland. Anders als der Konkurrent Moody's sieht Standard & Poor's keinen Anlass, die deutsche Kreditwürdigkeit auf den Prüfstand zu stellen. Die Aussichten blieben stabil, so die Agentur. Die deutsche Wirtschaft sei wettbewerbsfähig und habe bewiesen, dass sie schwere wirtschaftliche und finanzielle Schocks verkraften könne. Mehr zur Euro-Schuldenkrise finden Sie auf tagesschau.de, unter anderem ein umfangreiches Dossier zur Rolle der Ratingagenturen. Der Syrien-Sondergesandte Annan gibt auf. Er bat die Vereinten Nationen und die Arabische Liga, sein Ende des Monats auslaufendes Mandat nicht zu verlängern. Beide Organisationen hatten den früheren UN-Generalsekretär im Februar damit beauftragt, in dem Konflikt zu vermitteln. Annan begründete seinen Rückzug unter anderem mit mangelnder Unterstützung durch den UN-Sicherheitsrat.
Kofi Annan gibt auf. Er legt sein Mandat als Syrien-Beauftragter nieder. Der besonnene Diplomat trat heute in Genf vor die Presse und wirkt entmutigt. Die zunehmende Aufrüstung vor Ort und die Uneinigkeit im Sicherheitsrat haben die Umstände grundlegend verändert, sodass ich mein Mandat nicht mehr erfüllen kann. Bei den UN in New York hatte kaum einer mit dieser Ankündigung zum jetzigen Zeitpunkt gerechnet, wenngleich bekannt war, wie zunehmend frustriert Kofi Annan in seiner Rolle war. Vor allem die diplomatischen Fehlschläge im Sicherheitsrat trugen dazu bei. Ausgerechnet Moskaus Vertreter bedauerte den Rücktritt als erster. Wir haben seine Bemühungen in Syrien ausdrücklich unterstützt. Er ist noch einen knappen Monat in seinem Amt und wir hoffen auf Fortschritt in der verbleibenden Zeit. Kofi Annan forderte Syriens Präsidenten Assad immer wieder auf, den Weg für eine Übergangsregierung freizumachen und die Waffen zum Schweigen zu bringen. Ein Appell, nicht mehr. Zwangsmaßnahmen wie Sanktionen wurden bis zuletzt im UN-Sicherheitsrat durch Assads Verbündete verhindert. Die UN sind in der Syrien-Frage tief gespalten.
Kofi Annans Stärke war es, zwischen den zerstrittenen Lagern zu vermitteln. Er war kein Mann des Westens und brachte seine ganze diplomatische Reputation mit ein. Der Westen schien zunehmend unzufrieden mit ihm. Doch wer, wenn nicht Kofi Annan, wird diese schwierige Aufgabe in Syrien lösen können? Sein Rücktritt ist eine Niederlage für die Diplomatie.
Die USA greifen offenbar stärker in den Syrien-Konflikt ein als bekannt. Nach US-Medienberichten hat Präsident Obama den Geheimdienst CIA ermächtigt, den Aufständischen zu helfen. Das Weiße Haus wollte das nicht kommentieren, teilte jedoch mit, dass Obama weitere 12 Millionen Dollar für humanitäre Hilfe freigegeben habe. Bereits gestern hatte Washington erklärt, die syrische Opposition würde mit 25 Millionen Dollar unterstützt. Das Geld sei nicht für Waffen bestimmt. In Syrien nehmen die Kämpfe unterdessen an Härte zu.
Die Strategie des Assad-Regimes wird immer brutaler. Dieses Amateurvideo soll den Einmarsch von Soldaten in Städtchen Artus bei Damaskus zeigen. Auf einem weiteren Video ist schwerer Beschuss zu sehen, brennende Häuser. Offenbar eine gezielte Aktion, sie galt wohl vor allem jungen Männern im Ort. Ein Anwohner berichtet, die Männer seien gefoltert und anschließend ermordet worden. Immer häufiger müssen die Menschen in Syrien Angehörige beerdigen. Nach unabhängigen Schätzungen kamen bisher mehr als 17.000 Menschen ums Leben, die meisten Zivilisten. Doch auch die Aufständischen haben längst ihre Unschuld verloren, agieren immer grausamer in diesem Bürgerkrieg. Gestern tauchte dieses Internetvideo auf. Es zeigt angeblich Mitglieder der berüchtigten Schabia-Milizen des Regimes, gefangen genommen offenbar von den Rebellen. Den Schabia-Milizen wird Folter und Mord an Zivilisten, selbst an Kindern, vorgeworfen. Das Video zeigt, wie 4 Männer abgeführt und hingerichtet werden. Die Exekution stieß international auf massive Kritik. Viele befürchten, dass sich die Rebellen den Methoden des Assad-Regimes mehr und mehr anpassen. Exekutionen sind nie gerechtfertigt, egal wer die Opfer sind. Es ist eine schwere Verletzung der Menschenrechte. So etwas geht in Richtung Kriegsverbrechen. Wer kann, der flieht vor der zunehmenden Gewalt. In die Türkei, den Irak, nach Jordanien. Insgesamt haben schon mehr als 120.000 Syrer das Land verlassen.
1,5 Jahre nach dem Sturz von Machthaber Mubarak steht die neue Regierung in Ägypten. Ministerpräsident Kandil stellte in Kairo sein 35-köpfiges Kabinett vor. 6 Minister übernimmt Kandil aus der Regierung seines Vorgängers, die noch vom Militärrat ernannt wurde. Dazu gehören Außen-, Finanz- und Verteidigungsminister. Mehrere Ressorts erhält auch der politische Arm der Muslimbruderschaft, darunter das einflussreiche Informationsministerium.
Seit einem Monat ist Mohamed Mursi von den Moslembrüdern Präsident Ägyptens. Erst jetzt hat er seine erste Regierung vereidigt. Ministerpräsident Hisham Kandil. Wir sind eine Volksregierung. Wir vertreten weder die eine noch die andere Partei. Und bei meinen Entscheidungen achte ich nie auf die Nationalität oder die Religion. Kandil war Wasserminister. Moslembruder ist er nicht, aber religiös hat sich den Bart wachsen lassen. Eine überparteiliche Regierung? Das ist keine Koalitionsregierung, sondern eine Regierung der Moslembrüder. Auch wenn mehrere Minister keine sind, sie haben keine eigenen politischen Ziele und führen letztendlich nur die Politik der Moslembrüder aus. Die Moslembrüder stellen zwar nur 4 Minister, aber die anderen Minister sind zumeist unbekannte Technokraten. Die Armee besetzt mit dem alten und neuen Verteidigungsminister Hussein Tantawi eine Schlüsselposition. Auch der Innenminister ist militärnah. Für alle, die Präsident Mubarak im Februar 2011 zum Rücktritt gezwungen haben, ist die neue Regierung eine Enttäuschung. Ein Revolutionär der ersten Stunde. Sie werden genauso autoritär wie Mubarak regieren. Sie wollen den Staat islamisieren, alle sollen Bärte tragen. Dem neuen Kabinett gehören auch 2 Frauen an, eine davon eine Christin.
Ägypten hat jetzt eine Regierung, die das Kunststück vollbringen soll, Präsident Mursis Reformprogramm, das heißt soziale Stabilität und Islamisierung, voranzubringen, ohne allzu oft mit dem Militär aneinander zu geraten.
Spanien ist ein Schlag gegen den internationalen Terrorismus gelungen. Wie Innenminister Fernández Díaz mitteilte, nahm die Polizei 3 mutmaßliche Al-Qaida-Mitglieder fest. Dabei handelt es sich den Angaben zufolge um einen Russen, einen Tschetschenen und einen Türken. Sie hätten möglicherweise einen Anschlag in Europa geplant. Einer von ihnen gilt demnach als der wichtigste Sprengstoffexperte Al-Qaidas in Europa. Im Organspendeskandal gerät nun auch die Uniklinik Regensburg immer stärker unter Verdacht. In den Jahren 2004 bis 2006 sollen dort in mehr als 20 Fällen Krankendaten manipuliert worden sein. Nach einer Strafanzeige des Klinikums nahm die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf. Ausgelöst worden war der Skandal durch Verdachtsfälle an der Uniklinik Göttingen. Eine der Mitbegründerinnen der FDP, die Politikerin Lieselotte Funke, ist tot. Sie starb im Alter von 94 Jahren. Funke war Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Wirtschaftsministerin in Nordrhein-Westfalen und 10 Jahre lang Ausländerbeauftragte der Bundesregierung. FDP-Chef Rösler würdigte sie als große Persönlichkeit der deutschen Politik. Funke sei über alle Parteigrenzen hinweg hoch geschätzt worden.
Begleitet von starkem Regen ist der Taifun Sao La über Taiwan hinweggezogen. Vor allem im Nordosten des Landes kam es zu schweren Verwüstungen. Mindestens 5 Menschen starben. Das öffentliche Leben in Taiwans Hauptstadt Taipeh kam fast vollkommen zum Erliegen. Der Taifun hatte bereits auf den Philippinen mehrere Menschenleben gefordert. In Rekordzeit hat ein unbemannter russischer Raumtransporter die internationale Raumstation ISS erreicht. Statt 2 Tagen dauerte der Flug diesmal weniger als 6 Stunden. Durch ein neues Undock-Verfahren konnte der Frachter bereits nach 4 Erdumrundungen festmachen. Bisher brauchte er 34. Das neue Verfahren solle künftig auch für bemannte Missionen eingesetzt werden, sagen Fachleute.
Deutsche Athleten holten bei den Olympischen Spielen in Großbritannien heute weitere Medaillen. 3-mal Bronze und 1-mal Gold bei den Teamsprinterinnen im Velodrom. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 3. August.
Deutschland liegt weiterhin zwischen einem Tief bei Irland und einem Hoch über Osteuropa. In den Nordwesten fließt auch morgen etwas kühlere Meeresluft, während in den Südosten feucht heiße Luft gelenkt wird. Heute Nacht gibt's zunächst von der Ostsee bis zum Erzgebirge, später dann in Baden-Württemberg und Bayern heftige, lokal auch unwetterartige Schauer und Gewitter, sonst teils klar, teils wolkig und meist trocken. Morgen im Nordwesten Wolken und Regenschauer, auch in der Südosthälfte Wolken und Schauer, teilweise auch unwetterartige Gewitter. In dem Streifen dazwischen zeigt sich die Sonne am häufigsten. Abgesehen von Gewitterböen wird der Wind schwach bis mäßig aus Südwest bis West. In der Eifel heute Nacht 10, in Dresden und Passau bis 18 Grad. Im Breisgau morgen bis 28, an der Nordsee um 20 Grad. Am Samstag erwartet uns ähnliches Wetter. Am Sonntag steigt überall das Gewitterrisiko und vor allem im Südosten besteht Unwettergefahr. Auch am Montag verbreitet gewittrige und kräftige Regenfälle, die lokal unwetterartig sein können.
Wir sind wieder da mit den Tagesthemen gegen 23 Uhr. Tom Buro spricht mit einem Augenzeugen über die Situation in der syrischen Bürgerkriegsstadt Aleppo. Außerdem Sorge vor der Spekulationsblase. Wie krisensicher sind deutsche Immobilien? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.